Deutschlandfunk, der Tag.
Harte Ansage in Australien. Teenager dürfen soziale Medien neuerdings erst ab 16 Jahren nutzen. Andere Länder schränken die Nutzung von Smartphones an Schulen ein. Und die neue CDU-Bundesbildungsministerin Karin Prien sagt, endlich nimmt diese Debatte auch bei uns Fahrt auf.
Wenn es nicht gelingt, Kinder und vor allem kleinere, jüngere Kinder ohne übermäßige Bildschirmnutzung aufwachsen zu lassen, dann hat die Gesellschaft insgesamt versagt und die Kinder im Stich gelassen.
Stehen die Zeichen also auf mehr Reglementierung für Kinder und Jugendliche, klären wir später. Erst aber richten wir alle Augen auf Donald Trump, denn alle Welt fragt sich ja gerade, werden die USA an der Seite Israels beim Krieg gegen den Iran mitmachen? Wir sprechen mit dem Kollegen Wladimir Balzer in Washington über einen Moment, der folgenreich sein könnte in Trumps ja noch einigermaßen junge Amtszeit. Das ist der Tag für diesen 18. Juni 2025. Ich bin Gaspar Barenberg. Hallo nach Washington, Wladimir. Guten Morgen.
Hallo, ja, guten Morgen aus Washington.
Bei dir ist es ja noch schließlich früher Morgen. Der politische Tag beginnt erst und doch viele Beobachter in Washington und auch hier auf dieser Seite des Atlantik, Wladimir, haben ja gerade den Eindruck, Donald Trump ist kurz davor, er ist fast, möchte ich sagen, drauf und dran, Israel tatsächlich jetzt auch militärisch im Krieg gegen den Iran zu unterstützen. Welche Anzeichen sprechen für diese These?
Also vieles spricht eigentlich dafür. Das beginnt schon tatsächlich mit dem Auflauf auch der militärischen Infrastruktur dort in der Region. Die USA haben daher, muss man wissen, schon seit vielen, vielen Jahren viele große Militärbasen in Katar zum Beispiel und auch an vielen anderen Orten. Insgesamt 40.000 Soldaten, die da schon lange stationiert sind. Das sind zum Teil auch Militärbasen, die völlig unabhängig und autonom arbeiten können, vom US-Militär komplett kontrolliert werden. Das ist das eine. Da wurden auch schon viele Waffen zusammengezogen, vieles auch tatsächlich, ja, wenn man so will, vorbereitet. Flugzeugträger zum Beispiel, auch Tankflugzeuge, alles wichtige Dinge, militärische Dinge, die für eine Beteiligung der USA dort im Iran sprechen könnten. Noch sind wir ja im Spekulationsstatus und wir wissen ja nicht, Donald Trump, darüber reden wir vielleicht auch noch, ist ja ein eher wankelmütiger Politiker. Wir haben ja gesehen, wie er da seine Meinung, seine Haltung auch in den letzten Tagen geändert hat. Also noch wissen wir es nicht, ob es wirklich passieren wird, aber es deutet eben alles darauf hin. Und auch die Art und Weise, wie Donald Trump über diesen Konflikt spricht und wie er auch den Ton verändert hat, wie noch vor ein paar Tagen er von Gesprächen, von den Deals, den berühmten Deals gesprochen hat, von Deadlines. Und inzwischen auch dem geistlichen Führer des Iran ganz direkt droht. Er hat auch immer wieder von wir gesprochen. Das ist inzwischen so die neue Sprachregelung, womit er vermutlich Israel und die USA meint. Oft drückt er sich ja so ein bisschen unklar aus. Also von einer Gemeinsamkeit, von einer Gemeinschaft. Er sprach zum Beispiel davon, dass wir die Lufthoheit haben über dem Iran, obwohl zumindest offiziell noch kein einziges US-Flugzeug da aufgestiegen ist über dem Iran. Aber er spricht eben von wir. Also da ziehen sich auch schon, ich sag mal, auch rhetorische Kräfte zusammen, die Trump da aussendet. Und ansonsten gibt es auch viele Befürworter, auch in seiner Partei, aber eben nicht nur. Und man sieht auch, wie bei den Republikanern da auch durchaus Streit entsteht, ob der Frage, ob die USA sich an diesem fernen Krieg beteiligen sollten.
Und darüber wollen wir gleich noch bestimmt genauer sprechen, aber nochmal einen Schritt zurück, weil das ist ja bemerkenswert schon allein insofern, als wir Donald Trump ja noch ganz anders in Erinnerung haben im Wahlkampf etwa, die USA sollen aus allen Kriegen und Konflikten dieser Welt herausgehalten werden. Das war ja ein zentrales Wahlversprechen von Donald Trump. Und das ist ja auch eine Haltung, die tief verwurzelt ist in seiner Anhängerschaft unter den MAGA-Fans dieses Präsidenten. Also wenn die jetzt diese Töne hören, die Drohgebärden gegen Teheran und dieses Wir als seien schon Flugzeuge in der Luft. Wie wird das in diesem Milieu in der MAGA-Anhängerschaft jetzt aufgenommen?
Ja, sehr kritisch, weil es ja auch schon viele andere Stressfaktoren gibt für diese MAGA-Anhängerschaft, die ja zum Beispiel auch unter den Zöllen zum Teil leiden, gerade wenn es um so kleinere Firmen, kleinere Unternehmen geht. Das ist das eine, also auch wirtschaftlich die Folgen spüren dieser Trumpschen Wirtschafts- und Außenpolitik oder eben auch leiden unter der sehr scharfen Migrationspolitik, wo viele Menschen, die hier ohne Papiere in den USA leben und arbeiten, aber eben auch eine wichtige Workforce sind. Das sind ja 10 Millionen Menschen, die Milliarden von Dollar umsetzen und auch gerade in der Gastronomie und auch in vielen Bereichen dort arbeiten, auch für viele Menschen, die die Republikaner gewählt haben, kleinere Firmenlenker, die darunter leiden, dass jetzt Tausende von Menschen abgeschoben werden, dass so eine harte Politik gegen illegale Migranten hier gefahren wird. Und jetzt eben noch dieser außenpolitische Faktor, dieser Faktor dort im fernen Nahen Osten, das ist für viele Menschen sehr weit weg. Und viele fragen sich, was haben wir, was hat die USA damit zu tun? Und da zeigt sich so ein bisschen, ja, die innere Spaltung auch innerhalb der gesamten republikanischen Bewegung. Nicht nur bei der Wählerschaft, sondern auch bei den Politikerinnen und Politikern. Da gibt es ja die beiden Fraktionen der Isolationisten. Der versteht zum Beispiel eher tendenziell J.D. Vance, der Vizepräsident. Oder eben jene, die international aktiv sein wollen, die eingreifen wollen, die die USA als Ordnungsmacht auch sehen. Lindsey Graham zum Beispiel, der Republikaner, ist so einer. Oder eben auch Marco Rubio, der sich in diese Richtung zumindest entwickelt hat, Außenminister und Sicherheitsberater. Also da zeigt sich angesichts dieser Krise in Nahost und diesen kriegerischen Auseinandersetzungen auch die Frage, wie geht es weiter mit der republikanischen Bewegung?
Dann lass uns noch etwas genauer über diese Fraktionen, sagen wir mal, unter den Republikanern sprechen, die eher traditionell orientiert sind oder zum Teil jedenfalls, die man eben Hawks genannt hat, also außenpolitisch aktive, aufs Militär setzende Politikerinnen und Politiker, darunter viele, die auch schon länger für einen Militärschlag gegen den Iran plädiert haben, gegen dieses Atomprogramm. Hast du schon ein Gefühl dafür, sind die jetzt so ein Stück weit im Aufwind gegen den großen Trend der Isolationisten, die Donald Trump den Wahlsieg beschert hat?
Ich sag mal so, sie sind tendenziell eher noch in der Mehrheit. Also die, die jetzt gegnerisch sind, die eher kritisch sind. Thomas Massey zum Beispiel ist jemand aus Kentucky, Abgeordneter aus Kentucky, der jetzt auch gemeinsam mit den Demokraten im Kongress eine Initiative gestartet hat und auch geschrieben hat bei Social Media, das ist nicht unser Krieg. Und das ist ein Satz, den so einige in seinem Umfeld unterschreiben würden. Und da gibt es plötzlich auch Verbindungen mit den Demokraten gemeinsam, die relativ eindeutig gegen diese Intervention, gegen die Beteiligung der USA an diesem Krieg gegen den Iran sind. Also im Moment sind die Kriegsbefürworter schon noch in der Mehrheit, schon allein, weil sie eben spüren, wo Donald Trump steht. Also da haben ja viele tatsächlich ja schon so ein Gefühl dafür entwickelt, da wo der Präsident sich hinentwickelt, und der ändert ja öfter seine Meinung, das wissen wir. Dort bin auch ich, dort ist auch meine Machtbasis, denn er ist immer noch die dominierende Figur, auch für die Republikaner im Parlament, im Kongress. Also das ist wirklich bemerkenswert, wie er das ja geschafft hat, in seiner zweiten Amtszeit tatsächlich die Republikaner im Parlament auf seine Linie zu ziehen. Aber es gibt eben diese Bruchstellen, die gibt es auch und die werden jetzt offensichtlich.
Und trotzdem nochmal die Bitte um deine Einschätzung. Also wenn es da unterschiedliche Fraktionen unterschiedlicher Größe jetzt gibt unter den Republikanern im Kongress, kann sich Trump noch so sehr darauf verlassen, wie er es immer behauptet, dass er das kann, dass egal wie er sich entscheidet, die Antwort immer sein wird, wir stehen zu unserem Präsidenten, weil er hat diesen Wahlsieg errungen und er hat jetzt das Mandat, seine Agenda umzusetzen. Gilt das auch in diesem Fall?
Das ist eine gute Frage, das werden wir sehen. Also es hängt wirklich tatsächlich einfach ganz simpel davon ab, ob die USA jetzt einsteigen in diesen Krieg oder nicht und welche Folgen das hat. Es kann schon sein, dass er dort einen Erfolg feiert, aus militärischer Sicht, aus strategischer Sicht, aus geopolitischer Sicht, wenn zum Beispiel das Atomprogramm des Iran wirklich in kürzester Zeit beendet wird, wenn das nachweisbar ist, dass tatsächlich mit diesen Bombardements und mit diesem militärischen Einsatz tatsächlich das Atomprogramm des Iran ein für alle Mal beendet ist, worüber ja schon seit so langer Zeit gestritten wird. Ein wichtiger Faktor tatsächlich auch für die US-Außenpolitik, auch die Nahostpolitik. Iran ist einfach der größte Gegner der USA in dieser Region. Man hat sich ja mit den arabischen Nachbarn wiederum schon ganz anders entwickelt. Wir haben es ja gesehen, wie Donald Trump da in den Emiraten war, in Saudi-Arabien, seine erste große Auslandsreise, wie es dort ganz praktisch um Deals geht, um Wirtschaft, um Investitionen. Da geht man sehr viel pragmatischer auch um in diesen arabischen Ländern, die ja auch versucht haben, mit Israel irgendwie auf einen Nenner zu kommen, dort möglichst stabile Verhältnisse zu haben, währenddessen der Iran wirklich ja so eine Ideologie, antiamerikanische Maschine ist, die aber eben groß und wichtig, auch wirtschaftlich ist, auch für den Ölmarkt und viele andere Faktoren. Also da merkt man, wenn Trump da einen Erfolg feiern könnte, dann wäre die Sache ganz anders. Dann wäre er auch innenpolitisch deutlich gefestigt. Dann könnte sagen, ja, meine Außenpolitik funktioniert. Also im Moment sind alle noch in dieser Hab-Acht- und Abwartestellung. Aber was ich eben auch sehe, ist ein parlamentarisches Selbstbewusstsein im Kongress, auch bei einigen Republikanern, die sagen, stopp, Moment, wenn es um den Kriegseintritt unseres Landes geht, dann, sagt die Verfassung, muss der Kongress befragt werden. Mhm. Nicht einfach so in einen Krieg eintreten. Also das Selbstbewusstsein, das parlamentarische Selbstbewusstsein auch bei den Republikanern steigt zumindest in diesem Moment. Das ist ein interessanter Nebeneffekt.
Ja. Und in der Tat, wir haben noch keine Entscheidung. Wir sind also noch nicht sicher, ob Donald Trump tatsächlich diesen Weg einschlagen wird. Wissen wir denn schon, mit welchen Mitteln, mit welchen Möglichkeiten vor allem die USA sich an diesem Krieg beteiligen können, um Israel da zum Erfolg zu verhelfen?
Naja, im Grunde genommen gibt es da vor allem Dinge wie schwere Waffen, also ganz besondere Waffen. Es gibt Bomberflugzeuge, die schwere, auch bunkerbrechende Waffen bei sich tragen. Das sind diese 15 Tonnen schweren Megabomben, die bis tief in die Erde reichen, die eben auch Bunker brechen können, die auch in Berge eindringen können. Solche Bomben hat meines Wissens auf der Welt eigentlich nur die USA. Mhm. Israel hat so etwas gar nicht. Das könnte zum Beispiel ja ein punktueller Einsatz sein für eine Atomanlage, die südlich von Teheran ist und die dort getroffen werden könnte, die als zentraler Ort gilt. Und das könnte zum Beispiel eine Möglichkeit sein. Das wäre aber eine direkte Beteiligung der USA. Oder aber die Infrastruktur, die Flugzeugträger, die Tankflugzeuge werden durch das israelische Militär genutzt, was ja auch irgendwann mal an seine strukturellen Grenzen kommt. Das wären so die beiden Möglichkeiten. Ansonsten wird natürlich auch gefragt, wie geht es dann weiter, wenn das Regime zum Beispiel zusammenbricht, wenn es einen Regime-Change gibt. Auch darüber ist ja die Frage, geht es nur um das Atomprogramm, was gestoppt werden muss, oder geht es auch, und die Signale werden auch immer stärker aus Washington, dass ein Regime-Change stattfinden soll, dass es einen anderen Iran geben soll. Und dann ist natürlich der Nahe Osten tatsächlich sehr aufgewühlt. Und dann ist die Frage, welche Rolle spielen die USA? Wird es eventuell sogar so etwas wie Bodentruppen geben? Alles offene Fragen. Die Konsequenzen eines möglichen Einsatzes sind im Moment einfach schwer kalkulierbar. Und im Moment warten einfach alle ab.
Und eine Konsequenz scheint sich schon abzuzeichnen. Der Iran droht mit einer militärischen Antwort. Ayatollah Khamenei sagt, jede Intervention der USA würde für, Zitat, irreparablen Schaden für die USA führen. Nun muss man das nicht so nehmen, wie er es sagt, weil die militärischen Fähigkeiten des Iran ja offenkundig schon jetzt stark begrenzt sind. Aber natürlich können sich alle vorstellen, dass es Angriffe auf US-Basen geben könnte. Du hast davon zu Beginn unseres Gesprächs gesprochen. Wird das in Washington als Gefahr diskutiert, dass man dann doch Stück für Stück tiefer hineingezogen wird mit unabsehbaren Folgen?
Ja, natürlich. Genau das wird auch diskutiert, weil ja immer wieder auch tatsächlich die Befürworter dieses Einsatzes sagen, es macht Sinn, wenn amerikanische Interessen betroffen sind, und die wären betroffen. Vor allem dann natürlich, wenn amerikanische Soldaten, amerikanisches Militär angegriffen werden würde. Das könnte ja jetzt schon in unmittelbar als so eine Art Präventivschlag des Iran passieren. Ist ja nicht völlig ausgeschlossen. Wir sehen ja, dass der Iran ja natürlich geschwächt ist, militärisch geschwächt ist, aber Raketen hat das Land noch, und es hat auch noch ein Militär, auch wenn es, was die Lufthoheit angeht, tatsächlich wirklich massiv dezimiert ist. Aber ansonsten ist der Iran ja auch international sehr vernetzt und könnte auch mit seinen Proxys oder mit irgendwelchen anderen Kollaborateuren überall auf der Welt zuschlagen. Vielleicht auch hier sogar in den USA mit Terroranschlägen, mit vielen anderen Dingen. Also ist ja nicht so, dass der Iran komplett isoliert ist. Er hat ja auch Verbündete in der Welt, die ihn vielleicht unterstützen könnten. Also in der Hinsicht, wenn das passieren würde, wenn amerikanische Soldaten sterben würden im Rahmen eines solchen Einsatzes, dann hätten wir nochmal wieder eine ganz andere Diskussion. Und dann wird auch die historische Debatte aufgebracht. Vietnam ist ein Stichwort, Irak, Afghanistan. Mhm. Das sind ja alles Dinge, gegen die sich auch Donald Trump immer wieder gewendet hat, gesagt hat, das wollen wir nicht mehr, da wollen wir nicht mehr mitmachen. Wir wollen nicht so viele US-Soldaten dort verlieren, ohne genau zu wissen, was am Ende bei rauskommt. Also das sind ja alles Dinge, die eher als negative Punkte in der Geschichte der USA gelandet sind. Und das will Trump natürlich auf jeden Fall verhindern. Also er ist auch in einem Dilemma.
Und wir wissen, er hat ja seinen Besuch dann bei dem G7-Treffen vorzeitig abgebrochen, ist dann nach Washington zurückgekehrt. Wir wissen, dass es da ein Treffen des Nationalen Sicherheitsrates gegeben hat. Ich habe mal irgendwo gelesen, 1,5 Stunden soll das so ungefähr gedauert haben. Hast du ein Gefühl dafür? Gibt es in Washington Erwartungen, wie schnell wir jetzt mit einer Entscheidung rechnen können?
Ja, das ist wirklich, also diese Spannung ist wirklich mit Händen zu greifen. Gestern, du hast es gesagt, war dieses Treffen, man dachte eigentlich vielleicht unmittelbar danach würde es eine Entscheidung oder zumindest ja ein öffentliches Statement geben, aber man wartet weiter ab, weil man sich offenbar immer noch weiter unsicher ist. Das kann auch noch ein paar Tage dauern. Und es kann auch eine ganz andere Sache dabei rauskommen. Im Hintergrund laufen natürlich Gespräche. Steve Witkoff, der Sondergesandte, wird auch seine Gespräche führen. Von vielen erfahren wir gar nicht, weil die hinter den Kulissen oder geführt werden oder auch geheim geführt werden. Es gab ja auch durchaus Fragen, ob man eventuell mit dem iranischen Außenminister da noch ins Gespräch kommt, dass Witkoff mit ihm spricht. Auch das ist durchaus denkbar. Die Frage ist, welche Rolle spielt Russland? Könnte das eventuell ein möglicher Vermittler sein, immer auch pro-iranisch orientiert? Also ich glaube, da werden noch ein paar Optionen gewogen und Trump spürt, denke ich mal, auch sein Team spürt, dass eine Entscheidung, dort einzutreten oder nicht in diesen Krieg, wirklich gravierende Folgen hätte, außenpolitisch und innenpolitisch. Und im Moment ist man da, glaube ich, eher vorsichtig.
Wladimir, dann für den Moment vielen Dank und Grüße nach Washington.
Danke, Grüße zurück.
Es nimmt einfach Überhand und es bringt auch handfeste Nebenwirkungen und Gefahren mit sich, der ständige Blick von Jugendlichen auf das Smartphone. Das ist immer öfter zu hören von Pädagogen zum Beispiel, aber mehr und mehr auch von Politikerinnen und Politikern. Und so kommt gerade auch bei uns eine Debatte in Gang über Einschränkungen für Kinder und Jugendliche, über strengere Regeln für Handys und den Social-Media-Konsum. Andere Länder sind da teils schon ein ganzes Stück weiter. Das können wir uns jetzt alles etwas genauer ansehen mit Martin Schütz aus unserer Bildungsredaktion. Hallo Martin.
Hallo Jasper.
Schön, dass du hier ins Podcaststudio gekommen bist. Schauen wir uns erstmal außerhalb von Deutschland ein bisschen um. Beispiel Italien. Die Regierung in Rom verbietet Smartphones jetzt an Schulen. Ab dem kommenden Schuljahr soll das passieren. Was genau ist da geplant?
Also die Handys sollen abgegeben und dann in der Schule weggeschlossen werden. Nach den Sommerferien tritt das in Italien in Kraft. Bisher durften vor allem Kinder und Jugendliche bis 15 kein Handy nutzen. Das wird aber jetzt auf alle Altersstufen ausgeweitet.
Okay. Und warum ausgerechnet jetzt?
Der italienische Bildungsminister, der will mit dem Handyverbot für mehr Ruhe im Unterricht sorgen. Du hast es eben schon angedeutet, der schnelle Blick auf das Handy, auf das Smartphone, der lenkt ab, der sorgt für Unruhe und aus seiner Sicht hat eine übermäßige Handynutzung eben auch negative Folgen für die Konzentrationsfähigkeit und dann auch letztlich für die Gesundheit. Und deswegen sollen die Geräte zum Unterrichtsbeginn in Schließfächern landen.
Bei der Vorbereitung ist mir wirklich aufgefallen, dass mir gar nicht klar war, dass es viele Länder um uns herum gibt, die dann schon ganz andere Regeln in Kraft haben oder daran gerade arbeiten. Nimm uns nochmal ein Stück mit in Europa zum Beispiel. Frankreich gehört ja auch zu den Ländern, die schon aktiv geworden sind.
Richtig. In Frankreich ist für Schüler unter 15 Jahren das Handy verboten. In den Niederlanden, da gibt es ein Verbot seit September an allen Schulen für alle Altersstufen. Mit der Ausnahme, dass das Smartphone genutzt werden darf, wenn es eben Teil des Unterrichts ist. Also wenn Medien selbst Teil des Unterrichts sind, also es zum Beispiel darum geht, wie kann ich Nachrichten verifizieren, wie kann ich prüfen, ob ein Video echt ist, ob es Fake News sind, die da vor mir sind, dann dürfen Schülerinnen in den Niederlanden weiterhin das Smartphone nutzen.
Und dann denkt man ja bei diesem Thema oft an Länder, und da war ich wieder überrascht, dass auch da die Debatte schon weiter ist, die immer als sehr weit galten beim Thema Digitalisierung. Skandinavien kommt einem das sofort in den Sinn. Und auch in Schweden, in Dänemark hat sich der Trend ein bisschen verändert.
Ja, relativ massiv sogar schon. Also da werden Smartphones und auch Tablets mittlerweile deutlich kritischer gesehen. In Schweden beispielsweise waren sehr, sehr lange Zeit einfach total stolz darauf, dass die Klassenzimmer schon weitestgehend digital waren. Sowas wie ein Buch gab es praktisch gar nicht mehr. Das kannten Kinder gar nicht. Und jetzt gibt es einen Umschwung hinzu. Eben diesen klassischen Bildungsmedien, wieder zu den Büchern, zu Stift und Zettel. Und auch private Geräte sind da verboten. Dänemark ist der Weg ähnlich. Da ist ein umfassendes Verbot in der nächsten Zeit geplant.
Und jetzt lass uns zu den Gründen kommen. Warum gehen jetzt konkret Schweden und Dänemark diesen Weg?
Also bleiben wir mal bei Schweden. 2023 haben Forschende des Karolinska-Instituts in Stockholm eine Erhebung gemacht, haben sich die schwedische Digitalstrategie angesehen. und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass digitale Medien eigentlich nicht dazu führen, dass Kinder und Jugendliche besser lernen. Sie haben eher das Gegenteil festgestellt. Je mehr Technik im Einsatz ist, desto schlechter sind die Leistungen dann auf lange Sicht der Kinder geworden.
Auf den ersten Blick ja erstmal verblüffend, für mich jedenfalls in meinen Ohren. Wie kommt das?
Also die Forschenden sind zu dem Schluss gekommen, dass digitale Geräte eben zu mehr Multitasking im Zweifel führen, dass sie ablenken, was das Lernen oder das Lernergebnis deutlich verschlechtert, weil das Arbeitsgedächtnis einfach überfordert ist. Und Schüler, die am Bildschirm lesen und da auch Notizen machen, die erinnern sich später deutlich schlechter an Inhalte als solche, die mit Papier und Schrift das ganz klassisch aufgeschrieben haben und sich da ihre Gedanken gemacht haben. Auch das Notieren am Computer ist wohl weniger effektiv als handschriftliche Notizen. Und deswegen die Empfehlung der Forschenden in Schweden, der Fokus sollte wieder deutlich stärker auf gedruckten Schulbüchern, auf all diesen althergebrachten, tradierten, analogen Schulmaterialien liegen.
Echt bemerkenswert, finde ich. Das war also ein bisschen das, was in Schweden diskutiert wird und die Gründe, die in Schweden vorgebracht werden. In den anderen Ländern, sind das ähnliche Argumente, sind das ähnliche Erkenntnisse?
Ja, also ganz allgemein geht das eigentlich in eine sehr, sehr ähnliche Richtung immer bei den Begründungen. Handynutzung verringert die Konzentrationsfähigkeit, das Leseverständnis leidet und das ist ja ein zentraler Zugang zu Bildungserfolgen. Wenn ich richtig lesen kann, es ist egal, was er in der Hand hat, ob einen Faustkeil, einen Stift oder ein Tablet, der kommt nicht weiter oder die. Und dann kommen eben noch soziale und psychische Motive dazu. Kinder und Jugendliche interagieren weniger miteinander. Die lernen weniger soziales Verhalten, wenn sie sich an Bildschirme gewöhnen und nicht an Menschen, an Gestik und an ihr Gegenüber. Es findet Mobbing statt. Professor Klaus Zierer von der Uni Augsburg, der fasst das so zusammen.
Wir haben eine Reihe von Studien, die deutlich darauf hinweisen, dass vor allem ein unreflektierter Smartphone-Konsum allgemein Schwierigkeiten bringt im Hinblick auf Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, aber auch auf die schulischen Lehrleistungen. Und gleichzeitig wissen wir aus anderen Studien, dass Smartphone-Verbote an Schulen, wenn sie pädagogisch begleitet und reflektiert umgesetzt werden, genau an der Stelle ansetzen, dass sie dazu führen, dass die Kinder wieder lieber in die Schule gehen, dass das Wohlbefinden in der Schule steigt und gleichzeitig auch ein positiver Effekt auf die Lehrleistung in der Schule stattfindet.
Also aus Sicht der Forschung, kann ein solches Handyverbot in der Schule wirklich umfassende positive Effekte haben? Dazu kommt, dass viele Forschende sagen, noch liegen zu wenige Informationen eigentlich vor, was die positiven Effekte von einer Handynutzung oder einer Tabletnutzung sind. Also die negativen Dinge hat man erforscht.
Okay, aber selbst wenn wir das in Rechnung stellen, sozusagen die Ansage, und das wird ja auch bei uns diskutiert, Handyverbot und Punkt, wie in Italien, das kann ja nicht die einzige Antwort sein in unserer digitalisierten Welt.
Nee, das nicht. Also man sperrt damit ja nicht die Probleme aus und auch die Geräte nicht aus. Die umgeben Kinder und Jugendliche ja, sobald sie nach Hause gehen oder fahren, mit der Straßenbahn, mit dem Bus unterwegs sind, ziehen sie im Zweifel das Handy aus der Hosentasche und sind dann doch wieder bei TikTok oder wo sie auch immer unterwegs sind. Also das Thema Medienkompetenz ist eins, was eigentlich im gleichen Atemzug auch immer mitgenannt wird, dass man sagt, die Kinder müssen in der Schule die Möglichkeit haben, wirklich an diese Geräte herangeführt zu werden. Da gibt es dann ein schulisches Gerät und dann kann man sagen, pass mal auf, das und das passiert da, das ist sinnvoll für dich und so kannst du es lernen und lesen. Also, dass man Geräte nutzt und dass sie auch einen Sinn haben, das ist unbestritten, aber als Lehr- und Lernmedium eher nicht. Und dann ist eben die Frage der Medienkompetenz, die an den Schulen gelehrt werden muss, im Umkehrschluss.
So, ich habe es anfangs gesagt, bei uns nimmt sozusagen die Dichte in der Debatte auch zu. Es wird mehr oder weniger intensiv über ein Handyverbot an Schulen diskutiert. Da geht es ja immer dann schnell um die Position, um die Haltung der einzelnen Bundesländer. Was ist da im Moment der Stand?
Du sagst es, es geht um die Position der einzelnen Bundesländer. Da sind wir wieder sehr tief im Bildungsföderalismus in Deutschland angekommen. Also Hessen will ein Verbot der privaten Handynutzung ab dem kommenden Schuljahr. Bremen hat es schon beschlossen. Niedersachsen will das pauschal erstmal nicht. Das zeigt so ein bisschen, wie hin und her gerissen da auch die Bundesländer sind. Karin Prien, lange Zeit ja selbst Bildungsministerin in einem Land, nämlich in Schleswig-Holstein und aktuell Bundesbildungsministerin, hat dazu heute im Deutschlandfunk das gesagt.
Ich glaube, wir haben das nicht ernst genug genommen und die Debatte ist in anderen Ländern, auch solchen Ländern, die digital schon viel weiter vorangeschritten waren, also namentlich Dänemark, Schweden, haben wir ja längst eine ganz andere Debatte. Und es geht um die Gesundheit der Kinder, es geht um die Konzentrationsfähigkeit, um ihre Kommunikationsfähigkeit, um ihr Sozialverhalten, aber eben auch um die Leistungsfähigkeit.
Also sie will jetzt Tempo machen, Aber, ne, schon angedeutet, Bildung ist Ländersache. Wie schnell sich da Länder und Bund einigen können, da können wir wahrscheinlich etwas warten.
Das ist immer generell bei diesen Bildungsthemen und bei dem Föderalismus eine gute Idee. Sie hat allerdings heute Morgen gesagt, also sie will da wirklich bis zum Sommerferien schon mal ein abgestimmtes Bund-Länder-Konzept haben. Wir können also unterstellen, möglicherweise kommt da ein Vorschlag, der in Richtung Verbot geht.
Ja.
Dann schauen wir mal auf die andere Seite, weil ich stelle mir gerade vor, Schülerinnen und Schüler, die jetzt gewohnt sind, das Ding die ganze Zeit dabei zu haben, sie ihre soziale Welt damit organisieren, auch in der Schule, die werden jetzt nicht besonders begeistert sein. Wissen wir etwas über die Haltung von Schülerinnen und Schülern?
Auch das ist ganz interessant. Da gibt es nämlich auch keine so richtig einheitliche Position unter der Schülerschaft. Laut einer aktuellen Umfrage des Branchenverbands Bitkom wollen über 30% der Schülerinnen und Schüler, dass die Nutzung zum Beispiel von Social Media in der Schule verboten wird. Jakob Zierep von der Bundesschülerkonferenz, der sieht auch, dass durch Smartphones Probleme entstehen. Er sagt aber auch, einfach nur jetzt ein pauschales Verbot einzuführen, das findet er nicht positiv.
Wir sehen, dass viele Schülerinnen und Schüler ein ungesundes Nutzungsverhalten haben, was ihre Handys betrifft, was soziale Medien betrifft. Meine Sorge ist aber an der Stelle einfach, beziehungsweise der Zusammenhang, den ich ganz einfach nicht sehe, ist, wo irgendeins dieser Probleme durch ein schulisches Verbot gelöst wird.
Also da ist viel Spielraum noch, den man diskutieren kann, weil es unterschiedliche Positionen gibt, weil einfach viel Pro und Contra auch in der Schülerschaft vorhanden ist.
Würden wir nochmal vielleicht beides in den Blick nehmen, also die Debatte um Handyverbot oder eine Einschränkung an Schulen, die Verpflichtung, die damit ja auch an die Elternhäuser geht und diese Frage, wie man den übermäßigen Konsum von Social Media ein bisschen zurückdrängen kann. Ist deine Einschätzung heute, wo das jetzt ein bisschen in Gang kommt, da haben wir echt was verschlafen?
Ich glaube ja. Die Entwicklung, dass nicht alles, was digital ist, toll ist, die hat man eigentlich schon vor längerer Zeit sehr intensiv diskutiert, dass es auf dem Markt der digitalen Lehrmaterialien gute Sachen gibt, aber auch ganz viel Schrott und dass eben die exzessive Nutzung solcher Geräte negative Konsequenzen hat, das ist auch bekannt. Und Karin Prien hat als schleswig-holsteinische Bildungsministerin das auch schon damals angeschoben, hat gesagt, eigentlich will sie zumindest für Grundschüler ein Verbot haben. Also in der Politik war es eigentlich schon mal da, dann scheint es eingeschlafen zu sein, bisschen weggedämmert und andere Länder haben dann Fakten geschaffen. Und wahrscheinlich Fakten, die bei uns dann auch irgendwann kommen müssen.
Martin Schütz, danke für diese Einschätzung und danke für den Besuch hier.
Sehr gern.
Und das war der Tag für diesen 18. Juni 2025. Das Team heute, Silvia Engels und Jasper Barenberg. Und tschüss.